auch von Job wegen immer so die Zusammenhänge suchen muss, warum was das eine begünstigt. Also ich bin Programmierer und muss immer wieder Programme analysieren, wie die zusammenhängen. Und dann neige ich dazu, das auch diese Zusammenhänge in den Predigten zu suchen. Und wir haben das letzte Mal, hatte ich gepredigt über Elia und Elisa, wie Elia die Erde verlässt und sein ganzes geistliche Amt an Elisa übergibt. Und für Elisa eine gewisse Krise eintritt, weil eine Person, die er sehr geschätzt hat, auf die er fixiert war, von der er unwahrscheinlich viel gelernt hat, die Erde verlässt und er jetzt in seine Fußspuren treten muss und der Weg, der vor ihm liegt, sehr ungewiss ist und er weiß gar nicht, wie er damit zurechtkommt. Und wie er dann sich doch entscheidet, in diese Fußstapfen zu treten und ein Leben für Gott zu leben. Und dass jemand an die Stelle von jemand anderes tritt, das finden wir eigentlich durch die ganze Bibel. Dass es Nachfolger gibt und Vorläufer, ist eigentlich ein Prinzip, was uns die Bibel sehr nahe ans Herz legt, darüber nachzudenken, wie ich eben von jemand etwas lernen kann, ein geistliches Vorbild vor Augen haben kann, von ihm lernen kann, mit ihm gemeinsam den Weg gehen kann und dann selber reif werde im Glauben, um selber Schritte zu gehen, um Vorbild für andere zu werden. Und in so eine ähnliche Situation schauen wir heute ins Neue Testament. Und zwar geht es um eine Person, die viel von einer anderen gelernt hat und die jetzt eigentlich im Begriff ist, selbstständig zu werden, von Paulus an einen Ort geschickt wurde, um dort die Aufgaben zu erledigen, die noch anstehen. Und der Mann muss sich jetzt ein Stück weit orientieren. Er hat eine hohe Verantwortung in den Ort, wo er ist. Und er wird quasi selbstständig in seinem geistlichen Leben. Und Paulus schreibt ihm jetzt einen ganz persönlichen Brief, um ihm Orientierung zu geben, was wirklich wichtig ist im Glauben. Und das ist der Titus. Wir schlagen heute den Titusbrief aus und ich möchte ganz besonders eine Passage daraus aufgreifen, die Paulus sehr stark am Herzen liegt und die er, also Titus sehr, ja, stark ans Herz legt. Sagt, ich habe eine ganz wichtige Botschaft und ich möchte, dass diese Botschaft dir bewusst wird und diese Botschaft weitergibst in den Umfeld, in dem du stehst. Vielleicht ganz kurz zum Einstieg, dass wir etwas ein Gespür kriegen für den Brief, die ersten vier Verse aus Titus Brief. Titus Kapitel 1, Vers 1 bis 4. Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, gemäß dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht. Aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, vor ewiger Zeit verheißen hat. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort geoffenbart in der Verkündigung, mit der ich betraut worden bin, nach dem Befehl Gottes, unseres Retters, an Timotheus, meinen echten Kind, nach unserem gemeinsamen Glauben. Gnade, Barmherzigkeit und Frieden sei mit dir von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, unserem Retter. Also hier, Paulus schreibt seinen echten Kind im Glauben, nennt er es. Also er hat eine sehr tiefe Beziehung zu diesem Mann aufgebaut. Es ist ihm wirklich ein Anliegen, dass Titus von ihm lernen kann. Er hat ihn quasi als geistlicher Sohn adoptiert. Er hat in Titus Potenzial gesehen und dieses Potenzial will er auch nutzen. Er hat Titus an einen Ort geschickt, wo es schon nicht ganz einfach war, sein Glaube zu leben. Nach Kreta wird im weiteren Verlauf gesagt. Und Paulus beschreibt, dass ein Prophet der Kreta die Kreta als faule Bäuche bezeichnet hat. Und dass dieser Prophet gar nicht so Unrecht hatte. Und dass in der Gegend, in der Titus sich jetzt aufhält, es gar nicht so einfach ist, klar das Evangelium zu verkünden. Weil es diverse Schwierigkeiten gibt. Er sagt, es gibt viele Dinge, die in Ordnung gebracht werden sollen. Es müssen Älteste eingesetzt werden. Es muss eine Ordnung geschaffen werden. Und diese ganze Verantwortung legt er auf Titus. Er hat ein sehr großes Vertrauen zu diesem Mann. Aber er legt ihn auch etwas ganz, eine geistliche Botschaft ans Herz, auf die ich heute eigentlich vor allem eingehen möchte. Und ihr habt es gelesen in Vers 3 und Vers 4, dass er zweimal einen Titel für Gott benutzt. Er nennt Gott unseren Retter. Jesus Christus, unseren Retter. Und er legt diese geistliche Botschaft, den Titus, ans Herz. Er sagt, richte deinen Fokus auf Gott, auf diesen Retter. Und jetzt lesen wir einen Abschnitt, wo das noch deutlicher rauskommt. Zwar Kapitel 2, Vers 11 bis Kapitel 3, Vers 8. Wo er jetzt den Titus sagt, was er in Kreta bei diesen Menschen, die nicht ganz einfach waren, verkündigen soll. Titus Kapitel 2, Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltliche Begierde verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst sein Volk zu besonderem Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Diese sollst du lehren, mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Niemand soll dich geringschätzen. Erinnere sie, dass sie sich der Regierung und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind zu jedem guten Werk bereit, dass sie niemand verlästern, nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen, denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfaltigen Lüsten und Vergnügen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet, durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter. Damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Glaubwürdig ist das Wort. Und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig werden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Das ist gut und nützlich für den Menschen. Soweit. Ihr habt gemerkt, dass hier der Retter im Zentrum steht, dass Paulus hier eine ganz wichtige Botschaft an Titus gibt und zeigt, dass Gott, dass Jesus Christus auf die Erde kam, um zu retten. Wir haben natürlich eine Schwierigkeit, wenn wir Paulus' Briefe lesen, dass er eine sehr komplizierte Sprache hat und recht lange Kettensätze macht. Und wenn wir manchmal so ein Vers lesen oder so einen Satz lesen, kann es durchaus sein, dass wir am Ende nicht mehr wissen, was am Anfang stand. Das ist eigentlich schade, weil diese Schlagkraft der Botschaft dann für unsere Kultur verloren gehen kann. Wir hätten gern kurze Fastfood-Sätze, also einfach so ein Satz, klares Aussagepunkt, dann der nächste Satz, klarer Aussagepunkt. Und wenn wir jetzt natürlich in die Tiefen diese Texte einsteigen müssen, müssen wir sehr gründlich uns die Satzstruktur anschauen, uns die Zusammenhänge analysieren. Und das kann manchmal so mühsam sein, dass man da denkt, ach, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Und das ist schade, weil uns viel Wahrheit dadurch verloren geht. Wir sind gewohnt, alles schnell zu bekommen und haben es verlernt, dafür auch Einsatz zu bringen. Und hier ist es ein Stück weit auch die Herausforderung. Ich habe eigentlich gestern gedacht, es wäre eigentlich gut gewesen, wenn man eine PowerPoint hätte, um die Zusammenhänge zu zeigen. Dazu hatte ich dann leider keine Zeit, deshalb versuche ich das jetzt auszudrücken, was Paulus hier alles Titus ans Herz legt. Ich versuche es jetzt sprachlich zu beschreiben und hoffe, dass das ein oder andere ankommt. Also er fängt ja seinen Abschnitt schon damit an, dass er sagt, die Gnade Gottes ist erschienen. Und diese Gnade bringt Heil allen Menschen. Erste Frage, was ist denn die Gnade Gottes? Ja, Jesus, ich habe es gehört. Jesus, er ist erschienen, er kam in die Welt, er kam in das Seinige, er hat seinen Fuß auf diese Schöpfung gesetzt. Die Gnade Gottes ist eine Person, es ist Jesus Christus, der erschienen ist. Deshalb wird hier gesagt, er ist erschienen. Es ist etwas, was in der Vergangenheit liegt. Gott hat seine ganze Gnade in Jesus Christus offenbart. Und diese, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, führt dazu, dass allen Menschen Heil geschehen kann. Ja, dass der Mensch gesund werden kann von der Krankheit, an der er leidet. Jetzt kann man natürlich sagen, brauchen wir Heilung? Braucht unsere Gesellschaft, braucht der Mensch Heilung? Hat er denn ein Problem? Und das führt jetzt Paulus hier aus, was für ein Problem der Mensch hat. Also mancher meint, er braucht keine Hilfe. Das ist so ein bisschen auch unsere Kultur. Man will unabhängig sein und braucht keine Hilfe. Und eigentlich wird hier ganz deutlich, wie hilflos der Mensch ist. Und sich das einzugestehen, dass man hilflos ist. Und dass man Hilfe braucht. Dass man Heilung braucht für sein Leben, ist eigentlich der erste Schritt, um gerettet zu werden, ja, von dem Problem, was man hat. Ja, wer Heilung braucht, ist krank, wer Heilung braucht, ist verletzt, wer Heilung braucht, ist abhängig, wer Heilung braucht, ist unter Umständen den Tod geweiht, ja, weil seine Krankheit ihn zerstört. Und Paulus zeigt, dass wir als Menschen ein Problem haben. Und deshalb kommt er in Vers 12 dazu zu sagen, die Gnade Gottes ist erschienen, sie bringt den Menschen Heil. Ja, wie macht sie das? Indem sie uns in Zucht nimmt. Da habe ich gedacht, das ist eine seltsame Formulierung. Wie soll denn Zucht uns heil machen? Eigentlich, wenn ich von Zucht spreche, denke ich, oh, das hat irgendwie ein Problem. Ja, das ist jetzt muss ich mich an irgendwas halten, was mir schwerfällt. Und weil ich mir irgendwie das nicht gehalten habe, kriege ich halt eine Strafe. Ja. Also wenn wir denken, dass ein Elternteil sein Kind unter Zucht nimmt, sagen wir also, das darf man heute gar nicht mehr, weil das heißt ja meistens nichts Gutes für das Kind. Ja, und hier steht, dass die Gnade Gottes uns in Zucht nimmt. Wir denken gleich an Prügelstrafen, aber ich glaube, dass uns vor allem hier gezeigt wird, dass Gott uns verändern will. Er möchte uns erziehen. Er hat ein Ziel, wenn er mit den Menschen handelt. Und dieses Ziel wird jetzt gezeigt. Gott will, dass wir frei werden von der Gottlosigkeit und der weltlichen Begierde. Ja, hier heißt es, Gott erzieht uns dahin, dass wir die Gottlosigkeit und die weltliche Begierde verleugnen. Und das ist ja das Problem des Menschen, die Gottlosigkeit und die weltliche Begierde. Wenn es hier heißt, dass Gott uns erzieht und uns frei machen will von Gottlosigkeit, dann scheint es, dass du, wo hier sitzt, in Gefahr besteht, einen gottlosen Lebensstil zu führen, obwohl du ein Christ bist. Geht das überhaupt? Passt das überhaupt zusammen? Wenn ich Christ bin, glaube ich doch an Gott und will ihn ja gehorsam sein. Kann ich dann einen gottlosen Lebensstil führen? Kann es sein, dass ich sage, ich glaube an Gott, aber ich will selber entscheiden über mein Leben. Das wäre zum Beispiel ein gottloser Lebensstil. Ich kalkuliere Gott nicht in meine Lebensführung ein. Ich sage, es ist gut, dass ich einmal pro Woche sonntags hier sitze und mir eine Predigt anhöre, die mich immer wieder aufrüttelt. Aber der Rest vom Alltag will ich eigentlich nicht so viel Eingriff von Gott haben. Ich lebe meinen Alltag, ich rede mit meinen Arbeitskollegen über alles Mögliche, nur nicht über das, dass Gott anwesend ist. Ja, ich tue einfach Gott aus meinem Leben etwas ausklammern. Ich tue ihn in einen Bereich einsperren, der hier in den Raum zum Beispiel reinpasst, aber außerhalb des Raumes ist eigentlich ein göttliches Vakuum. Ich ignoriere Gott im Alltag. Er prägt nicht mein Leben. Und stattdessen, statt dass Gott mein Leben erfüllt, ist halt eine weltliche Begierde da, die dieses Vakuum ausfüllen will. Mit anderen Worten, der Mensch, das größte Problem des Menschen ist die Unabhängigkeit von Gott und die Abhängigkeit von der Welt. Er kommt nicht zu Gott, Ja, er will sich irgendwie da rausschleichen. Er sagt, ich will mein Leben selber führen. Und stattdessen wird er beherrscht von anderen Dingen. Und die, Paulus nennt es die weltliche Begierde, die das Herz des Menschen erfüllt. Wenn wir von der Welt sprechen, ist natürlich schwierig, was damit gemeint ist. Ja? Also wenn wir von Welt sprechen, meinen wir auf der einen Seite unsere Erde und alles, was auf der Erde sich bewegt. Ja? Das, was ganz normal ist. Ja? Also weltliche Begierde, damit ist nicht gemeint, dass ich jeden Tag was zu essen brauche oder dass ich Kleidung brauche, sondern es ist einfach das, was die Welt, unsere Welt ausmacht. Aber Paulus sagt, es gibt noch eine andere Art von Welt, und es ist dieser, was wir auch in der Zeitgeist verstehen, es ist eine Tendenz, etwas haben zu wollen, was letztendlich mich zerstört. Zum Beispiel Besitz, zum Beispiel eine Beziehung, zum Beispiel Macht, zum Beispiel Geld, zum Beispiel Ehre, Anerkennung und vieles, vieles mehr. Und dafür bin ich bereit, einen Preis zu zahlen, was mich und anderen schadet. Ich möchte etwas besitzen, was mir nicht zusteht. Ja? Oder was mich kaputt macht. Und wir haben uns ein Stück weit in unserer Kultur an dieses Haben-Wollen gewöhnt. Wir leben in einer Kultur, wo der Materialismus, dass man etwas hat, dass jeder sich irgendwie überbietet mit Auto oder Handy oder was weiß ich was, mit Job, mit Position, mit Karriere. Alles das steht im Mittelpunkt unseres Denkens. Wir sind losgelöst von Gott und unser Blick ist nicht auf Gott gerichtet, sondern auf das, was wir haben. Und manche finden auch die Freizeit als wichtigstes Gut, ja? Hobbys. Das ist das, was mein Leben ausfüllt. Und letztendlich ist es etwas, was uns unabhängig macht, auch von Gott. Gott ist nur so was nebendran, was man anhängt, dass man eben als guter Christ oder als guter Mensch irgendwie da durchs Leben geht. Wir sind unabhängig von Gott und abhängig von diesen Dingen. Und Paulus sagt, dass Gott hier ansetzt. Und er legt es Titus nahe, dass er das versteht, dass Gott da den Menschen heilen will, dass wenn er quasi an unserer Persönlichkeit arbeitet, will er uns abhängig machen von ihm und unabhängig von Dingen, die diese Welt prägen, die dieser Welt wichtig sind. Er legt uns ans Herz, den Blick zu korrigieren. Und er zeigt, dass Heilung Gottes da stattfindet, wo ein Mensch seinen Blick auf Gott richtet. Ja? Er sagt, diese Dinge, sie müssen verleugnet werden. Du musst dir bewusst sein, dass du als Christ mit diesem Lebensstil nicht ans Ziel kommst. Du musst dich wirklich davon distanzieren. Dein Blick muss auf Gott gerichtet sein und nicht auf die Dinge dieser Welt. Nicht auf das, wie ich meinen Alltag quasi angenehmer gestalten kann. Ja, er legt andere Dinge, Titus, ans Herz. Er sagt, stattdessen, statt den Schlechten muss das Gute her. Ja? Er sagt, unser Lebensstil als Christen soll besonnen, gerecht und gottesfürchtig sein. Wir sind in einer Weltzeit, in einer jetzigen Weltzeit, die einen anderen Maßstab fährt. Da geht es manchmal nicht unbedingt um die Besonnenheit, sondern eher ums Maßlose. Ja? Und es nimmt immer mehr zu. Man will immer mehr haben. Man sieht sich irgendwie als den Besten überhaupt, ja. Also wir haben im Geschäft gerade eine Situation, dass zum Beispiel auch ein Arbeitskollege, ein jüngerer Arbeitskollege von mir gekündigt hat und der mir eigentlich eine sehr wertvolle Unterstützung war. Und ich habe mich dann auch mit meiner Frau unterhalten, wie halt so der Zeitgeist ist. Und da ist schon das Denken des Menschen ist darin, wenn es mir nicht passt, dann gehe ich halt, weil es geht um mich. Und ich möchte einfach besser haben, ich möchte einen besseren Job, ich möchte bessere Konditionen, ich möchte mehr Geld verdienen, ich möchte mehr Führungsverantwortung, ich möchte mehr dies und das und jenes und das. Und das prägt unser ganzes Sein. Und das Schlimme ist, dass das auch in unsere christliche Kultur hineingekommen ist und wir es gar nicht merken, gar nicht realisieren. Und Paulus hier sagt, stopp! Unser Maßstab ist etwas anderes. Unser Blick muss auf Gott gerichtet sein. Es geht nicht darum, dass, jetzt in meinem Fall auch, dass ich Karriere mache im Geschäft, sondern dass mein ganzes Leben von Gott spricht. und dass ich besonnen bin, dass ich gerecht bin, dass ich gottesfürchtig lebe in einer Zeit, in einer Kultur, die Gott nicht mehr kennt. Ja? Wir leben in einer Kultur, die gottlos ist, weil sie Gott nicht mehr kennt. Und wir kennen Gott als Christen und wir sind in dieser Kultur. Und anstatt, dass wir die Kultur zeigen, wer Gott ist, neigen wir dazu, uns dieser Kultur anzupassen und die Maßstäbe, die für die Welt gelten, in unsere Kultur, in unsere christliche Kultur zu übernehmen. Und wir streichen das alles noch christlich an. Und Paulus sagt hier, stopp, so funktioniert es nicht. Du bist gerettet von dieser Weltzeit heraus. Gott hat, Jesus Christus hat in der Vergangenheit dich errettet aus der Finsternis, von dem Gericht, von der Gottesunabhängigkeit und er macht dich jetzt abhängig von Gott. Also, Paulus zeigt Titus, in der Vergangenheit ist Jesus erschienen und sein Ziel ist es, den Menschen wirklich frei zu machen. Frei zu machen von den Bindungen und falschen Einstellungen dieser Welt und abhängig zu machen von Gott. Und dann kommt er quasi auf die Hoffnung des Christen zu sprechen. Vers 13. Er sagt, wir haben ein Ziel als Christen. Wir haben eine Überzeugung. Ja, unsere Hoffnung ist, dass Jesus Christus wiederkommen wird. Er spricht von der Herrlichkeit Jesu. Dass er auf diese Erde, in diese Weltzeit hineintreten wird. Und diese Maßstäbe, die verrutscht sind, wieder richtig rücken wird. Er sagt, das ist doch unsere Priorität, das ist doch unser Ziel. Unser Blick ist auf Jesus Christus gerichtet. Und weil wir wissen, dass er kommt, haben wir eine Hoffnung. Und diese Hoffnung nennt er glückselig. Es ist etwas, was unser ganzes Sein ausmacht, wo wirklich diese Erwartungshaltung da ist, wo fast ja alles sprengt. Es ist wie wenn für ein Kind Weihnachten ist. Ist einfach das, worauf man seit Wochen gesehnt hat, worauf man wartet, wo die Anspannung da ist, dass endlich dieser große Tag kommt. Wie wenn zwei Menschen heiraten und ja alles auf diesen Tag hinfiebert. So ist unsere Hoffnung als Christen, dass Jesus Christus auf diese Erde kommt. Dass er wirklich, er kommt. Und wir stellen fest, dass diese Erwartungshaltung vielleicht bei uns nicht mehr so präsent ist. Ja? Also bei älteren Leuten vielleicht, weil sie nahe am Rand der Ewigkeit stehen. Aber wenn man in der Vollblüte seines Lebens ist, ja? Uns geht so gut in unserer Kultur, dass man es ausblendet. Ja? Jesus kann eigentlich auch noch in vielleicht 10 Jahren kommen oder so, weil jetzt geht gerade alles so gut. Im Job, in der Familie, in den Hobbys. Ich möchte noch so viel machen. Und der Blick geht von Gott weg hin auf das Weltliche. Paulus sagt, es ist falsch. Richtig, korrigier diesen Blick, Titus. Und er sagt, korrigier diesen Blick in deinen Gemeinden, ja, in Kreta. Zeig ihnen, um was es wirklich geht. Es geht um diese eine Person, Jesus Christus. Er hat uns gerettet und er wird uns erretten. Und er will uns jetzt retten, ja. Er zeigt Jesus. Auf ihn warten wir, auf ihn ist unser Blick gerichtet. Er ist unsere Hoffnung. Er nennt ihn ja, wir warten auf die Erscheinung Jesus, unseres großen Gottes und Retters Jesus. Wir warten auf die Ankunft Jesu Christi. Mach dir das bewusst. Um was geht's dir in deinem Leben? Geht es dir um die Wiederkunft Gottes, um die Wiederkunft Jesu oder geht es nicht letztendlich darum, dass es dir gut geht? Dass die Religion, dass das Christentum nur ein Mittel zum Zweck ist, glücklich zu sein? Darum geht's Gott nicht. Natürlich will er, dass wir glücklich sind. Aber er will, dass das Glück verbunden ist mit ihm. Dass wir wissen, dass unser Glück ist es, dass Gott wiederkommt. Dass er diese Erde wieder richten wird. Diese Krankheit, die auf dieser Erde herrscht. Und wir werden nachher kurz reinschauen, wie diese Krankheit zum Ausdruck kommt. Ja, dass er das korrigieren wird. Was erwarten wir von Jesus? Vers 14 zeigt, was wir in ihm haben, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von der Gesetzlosigkeit zu erlösen. Also Jesus hat sich hingegeben. Du musst dir mal vergegenwärtigen, was das bedeutet, dass Jesus sich anstelle von dir hingibt. Ja, er lässt sich töten für dich. Er rennt in das Geschoss, das eigentlich auf uns gerichtet war. Der Herr hat ihn treffen lassen, unser aller Ungerechtigkeit, heißt in Jesaja. Das heißt, Gott hat seine Kanone auf uns gerichtet, weil wir Sünder sind, und hat das Geschoss abgeschossen, des Gerichtes für Sünde. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und das Geschoss fliegt und Jesus Christus stellt sich in das Geschoss. Er hat sich hinrichten lassen für dich, hingeben lassen, dass das Gericht Gottes dich nicht trifft. Deshalb ist er der Retter. Er hat uns erlöst von der Gesetzlosigkeit. Kommen wir wieder zu dem falschen Blick, dass wir, wenn der Blick nicht auf Gott gerichtet ist, sondern auf die Welt. Wenn wir das Gesetz anschauen aus Sicht der Welt, dann ist das eine Belastung. Ja, wir wollen frei sein. Wir wollen selber entscheiden, was wir tun und lassen. Wir wollen nicht abhängig sein von irgendwelchen Bestimmungen. Du sollst und du sollst nicht. Und so streben wir als Menschen dahin, gesetzlos zu sein. Wir wollen uns frei machen von den Banden, die uns verpflichten. Aber anstatt dass wir frei sind, bringt Gesetzlosigkeit immer ins Gefängnis. Sie machen uns abhängig. Sie sperren uns ein und wir sind versklavt. Das ist alles das, was Paulus und das Neue Testament uns schildert. Wie du als Mensch zwar Freiheit willst, aber nichts anderes als ein Sklave der Sünde bist. Du kannst nur das Böse tun, wenn du unabhängig von Gott bist. Und Gott hat da seine Erlösung reingegeben. Das macht Jesus als Retter aus, dass er uns loslöst von diesen Abhängigkeiten, von denen dass ich das Böse tun muss. Er holt uns da raus. Er erlöst uns. Und es ist noch krasser, das heißt hier, dass er uns zu seinem Eigentumsvolk macht. Er holt sich zu uns. Er holt dich und mich zu sich. Das ist sein Ziel. Er möchte uns abhängig machen von sich. Er reinigt uns mit dem einen großen Ziel, dass unser Leben jetzt ein anderes ist. Ja? Vers 14 am Schluss. Er reinigt uns, dass wir jetzt eifrig sind, gute Werke zu tun. Das heißt, der Christ hat eine neue Identität, er hat ein neues Ziel. Sein ganzes Handeln, sein ganzes Energie soll darin reingesteckt werden, sein Leben einzusetzen für Gott, um Gutes zu tun. Dort, wo er steht, dass er mit allem, was er tut, Gott Ehre macht. In der Familie, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde, überall, wo er steht, in der Schule. Er hat jetzt die Aufgabe, Gutes zu tun, wie er und wo er nur kann. Gott hat ihn in diese Gesellschaft gesetzt, die Gott nicht kennt. Und er kann jetzt ein ganz großer Zeuge sein für Gott, indem er Gutes tut. Indem er sich zum Beispiel für Flüchtlinge einsetzt, indem er sich für Schwache einsetzt, für Verachtete einsetzt und so weiter. Ja? Stattdessen ist unser Blick manchmal verschoben, was das angeht. Ja, Paulus sagt, Timotheus, du musst es lehren. Es muss mit Nachdruck vermittelt werden, weil es aus dem Blick geraten kann. Ja? Es kann sein, dass in der Gemeinde sich das was anderes einschleicht. Es kann sein, dass sich einschleicht, dass man als Gemeinde zwar sonntags zusammenkommt, aber dass die eigentliche Prio im Alltag nicht Gott ist, sondern was anderes. Und gerade die Kreta bezeichnet er als eine Kultur, die dazu neigt, träge zu sein. Ja? Sich nicht aufgerafft zu kriegen. Und er sagt, Titus, du musst darauf bestehen, dass sie eifrig gute Werke tun. Sie müssen verstehen, dass es zum Glauben dazugehört, dass der Glaube zum Ausdruck kommen muss. Dass es nicht darum geht, dass sie einmal eben sonntags eine Stunde dich hören, Titus, und dich als großen Lehrer anerkennen, sondern dass ihr Lebensstil anders sein muss wie der Lebensstil der Menschen, die eben nicht errettet sind. Sie müssen das begreifen. dass ein Leben als Christ eine Verpflichtung bedeutet, dass du zum Gehorsam errettet bist und dass du dein ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen musst und darfst. Dass es deine Ehre ist und deine Verpflichtung. Ja, er spricht hier von diesen guten Werken. Genau. Er sagt, das musst du ihnen vermitteln. Das wollen sie nicht hören. Und vielleicht haben wir ein ähnliches Problem, dass wir auch das aus dem Blick verloren haben. Welche Verantwortung, auch soziale Verantwortung, welche geistliche Verantwortung wir für diese Welt haben. Dass Gott uns hier hereingestellt hat, in unsere Kultur, in unsere Zeit, in unseren Alltag und ein Zeugnis, ein lebendiges Zeugnis für ihn zu sein. Und Paulus wiederholt jetzt, das war jetzt die erste Passage, wo er sagt, das muss ich mit Nachdruck betonen, diese Dinge. Er wiederholt jetzt eigentlich ganz ähnlich nochmal das Gleiche und schildert nochmal diesen Zustand, alten Zustand, neuer Zustand, was Jesus getan hat und welches Ziel es hat, dass du als Christ in dieser Welt stehst. Es wiederholt sich ganz ähnlich und wird noch ausführlicher. Denn was Paulus tut jetzt in Kapitel 3, Vers 1 bis 8, nochmal erklären, vor was uns Jesus errettet hat. Was das alte Wesen eines Menschen, eines erretteten Christen ausgemacht hat. Er schildert den Wahrzustand und den Ist-Zustand. Er schildert uns, wie waren wir denn? Wie war denn unser Zustand damals? Das sagt er ab Vers 3. Denn auch wir waren einst unverständig. Ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfaltiger Lust und Vergnügen und lebten in Bosheit, Neid, verhassten einander Hass. Ja, wenn ich jetzt auf die Straße gehen würde und zu jemand gehen würde, der Gott nicht kennt, würde ich sagen, ey, du, bist du unverständig? Das würde er sofort ablehnen. Ich sage, sag mal, hast du eine Meise? Wie kannst du sagen, dass ich keinen Durchblick habe? Ja, und doch zeigt uns die Bibel, es gibt eine geistliche Realität und wenn man diese geistliche Realität nicht wahrnimmt, wenn man sich dieser geistlichen Realität nicht bewusst ist, dass Gott existiert und dass er einen Anspruch stellt, dann ist man unvernünftig. Man kann noch so studiert sein, man kann Professor, Doktor, irgendwas sein. Man ist unvernünftig, wenn man Gott nicht im Blick hat und ihn nicht einkalkuliert. Man kann sein Leben lang studieren, aber letztendlich bringt es nichts, wenn man nicht erkennt, wer Gott ist und was er getan hat. Und Paulus sagt, wir waren unverständig. Wir haben diese geistliche Realität nicht wahrgenommen. Wir lebten einfach in den Tag, wie wir halt gelebt haben. Wir haben Gott nicht in unser Lebensstil mit eingeplant. Und deshalb waren wir unverständig. Wir hatten keinen geistlichen Durchblick. Wir waren ungehorsam. Wir haben eben das getan, was Gott nicht wollte. Und deshalb gingen wir in die Irre. Ja, das weiß der Mensch ja gar nicht, dass er in die Irre geht. Es ist, wie wenn man sich in Dunklen verläuft. Das nimmt man unter Umständen gar nicht wahr. Und so geht es vielen Menschen auf unserer Erde, dass sie in die Irre gehen und sie nehmen es nicht wahr, weil ihnen das Licht fehlt. Sie meinen, auf dem besten Weg zu sein, zum Beispiel Karriere zu machen, aber sie merken nicht, dass sie auf den Abgrund zulaufen. Und Paulus sagt, so war dein Leben. Auch du hast es nicht gewusst, dass du auf dem besten Weg ins Verderben bist. Ja? Und er zeigt dann auch diese ganzen anderen Sachen, dass es jetzt komplett anders ist. Dass Gott dir die Augen geöffnet hat für das, was Jesus getan hat. Hier wird es ja ganz groß ausgebreitet, wie Gott in diese verblendete, blinde Situation hinein eingreift. Wie die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes eben erschienen ist. Wie er uns gerettet hat aus der Finsternis. Dass wir jetzt eine Orientierung haben. Dass wir jetzt die Dinge verstehen. Dass wir jetzt gehorsam sein dürfen. Dass wir jetzt eben nicht Dinge begehren müssen, die alle Welt begehrt. Ja, dass wir jetzt eben nicht böse sein müssen, dass wir jetzt nicht neidisch sein müssen auf unseren Nachbar, weil er ein besseres Auto hat, dass wir jetzt nicht irgendwelche Leute hassen müssen, weil sie irgendwelche Terroristen oder was weiß ich, potenzielle Terroristen sein könnten oder ja, sondern wir haben ein völlig verändertes Wesen. Gott sagt, er hat uns gereinigt, außen wie innen, Wir wurden gewaschen durch das Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung des Geistes. Also außen und innen ist durch die Errettung etwas mit den Menschen passiert. Er hat jetzt eine andere Priorität. Überall, wo es um Entscheidungen geht, legt er letztendlich den Maßstab Gottes an. So soll es sein. Ja. Und Paulus sagt, Titus, du musst deine Gemeinde klar machen, dass der Glaube eine Verpflichtung hat. Ja. Dass er zum Ausdruck kommen muss. Er schildert es am Anfang dieses Abschnittes. Er sagt, in Bezug auf die Obrigkeit, muss ein Christ sich anders verhalten, wie das, was unter Umständen die Gesellschaft prägt. Ja? Vielleicht ein Thema, wo ein bisschen heikel ist, gell? Wir tun gern mal über die Regierung wettern und haben auch manchmal Probleme, uns unterzuordnen über Straßenverkehrsordnung oder andere Dinge. Und Paulus sagt, nein. Ein Christ muss sich bewusst sein, dass er Gott unterworfen ist als Autorität. Gott hat die Obrigkeiten eingesetzt und es ist unsere Aufgabe, sie zu wertzuschätzen, indem dass sie Ordnung schaffen. Das heißt nicht, dass wir Schlechtes gutheißen, aber es heißt auch nicht, dass wir auf die Straße gehen, vielleicht um zu stark gegen Systeme zu motzen, die Gott eingesetzt hat, unter Umständen. Ja, Paulus zeigt, dass das christliche Verhalten sich niederschlagen muss. Wir sollen keine Menschen sein, die andere verlästern, die schlecht über andere reden, die herziehen. Was ist denn das für einer? Das ist eine harte Botschaft auch, ja, für mich, weil man sich doch manchmal aufregt und vielleicht über die Stränge schlägt. Ich neige zum Perfektionismus zum Beispiel während der Arbeitszeit. Und wenn dann ein Programmierer Mist gebaut hat, kann man dann durchaus mal auch Dinge sagen, die nicht gut sind. Gott sagt, es darf nicht sein. Ein Christ muss merken, dass er auch im Verhalten, in dem, was er sagt, eine Verpflichtung hat. Er ist Gott unterworfen als Autorität. Er soll nicht streiten. Oh, streiten tue ich auch manchmal gern. Das ist einfach aber nicht gut für den Menschen. Er soll als Christ das Gute tun. Und es sollen alle Menschen mit der Sanftmut Jesu Christi in Berührung kommen. Ja? Vers 2. Wir sollen allen Menschen gegenüber allen Sanftmut erweisen. Wir würden das ja gern ausklammern, wenn wir sagen, wir müssen allen Menschen, die uns passen, sanftmütig sein, ja? Oder alle Menschen, die eben nicht einer gewissen Religion angehören, oder allen Menschen, die dies und das. Also es gibt einfach hier ein Spannungsfeld. Und Paulus sagt, nein, als Christ hast du die Aufgabe, deine Sanftmut allen Menschen zu offenbaren. Es muss klar sein, dass in deinem Wesen etwas sich verändert hat. Diese Menschen kennen Gott nicht. Und du bist letztendlich die Brücke für sie zu Gott. Und wenn du nicht sanftmütig bist, kannst du eine Mauer sein für sie zwischen Gott und ihnen. Du bist letztendlich als hast ein Stück weit eine Verantwortung vor den Menschen in deiner Gesellschaft. Wenn sie an dir nicht Gott sehen können, an wen denn sonst? Und diese Sanftmut, die Jesus uns Menschen offenbart hat, als er geschlagen wurde, als er verachtet wurde, als er misshandelt wurde, als er verlästert wurde, diese Sanftmut soll unser Lebensstil sein. Und Paulus sagt Titus, du musst darauf bestehen. Es gibt mir nicht Menschen, oder es gibt eben die Tendenz, dass man diese Dinge aus dem Blick verliert. Dass man zwar auf der einen Seite sich darstellt als guter Christ, aber diese Dinge doch auch in sein Leben hineinlässt. Und sie machen uns kaputt. Und deshalb brauchen wir Heilung für unseren Charakter. Heilung für unseren Lebensstil. Wir brauchen diese Rettung Jesus jeden Tag in unserem Leben. Dass wir diese Dinge lernen abzulegen, hinzugehen und die Sanftmut Jesus zu offenbaren, indem wir uns entschuldigen und eben lernen, nicht schlecht über andere zu reden. Wir können so eine Brücke für diese Menschen zu Gott sein. Ja, Paulus zeigt nochmals sehr ausführlich ab Vers 5, was Jesus getan hat, wie er in unser Leben hineingegriffen hat, wie sich Gottes Gnade, Barmherzigkeit offenbart hat in Jesus. Es ist beeindruckend, dass es heißt, dass Gott erschienen ist. Gott hat sich uns Menschen offenbart. Wir dürfen jetzt Gottes Wesen in Jesus Christus sehen, wie er Mensch war. wie er uns herausgeholt hat aus der Finsternis, aus diesem falschen Verhalten, das ich auch ein Stück weit beschrieben habe, und wie er uns erneuern will und erneuern tut und erneuert hat durch seinen Geist. Wir sehen also, Gott ist ziemlich am Arbeiten an uns, dass unser Charakter einfach geschliffen und geprägt wird. Er hält uns sehr deutlich unsere Fehler vor Augen und will uns verändern, dass wir ihn ähnlicher werden. Ein sehr wichtiger Satz ist auch geschrieben, Vers 5. Gott hat uns errettet, nicht um unserer Werke willen. Das ist ganz wichtig zu wissen. Wir sind nicht errettet, weil wir so gute Menschen sind oder weil wir irgendwas Gutes geleistet haben. Paulus unterstreicht es, es muss betont werden. Er sagt, der Christ soll gute Werke tun, aber diese Werke retten ihn nicht. Ja? Nicht die Werke retten uns, sondern die Barmherzigkeit Gottes. Aber wenn wir errettet sind, drängt es unser ganzes Wesen dahin, für Gott zu leben. Ja? Und für ihn gute Werke zu tun, ein Leben einzusetzen für Gott. Er zeigt dann eben diese äußere, innere Reinigung, die habe ich schon geschildert, Vers 5. Er hat uns gebadet in dem Wasser der Wiedergeburt, erneuert in den Geist, Heiligen Geist, den er reichlich über uns ausgegossen hat in Jesus Christus, unseren Retter. Also Gott stellt uns alles zur Verfügung, was wir zum Leben brauchen, zum ewigen Leben. Dass wir in den Himmel kommen können. Gott hat alle Probleme gelöst. Er heißt ja, er will diesen Geist hineinschütten in dein Leben. Ja, er überschüttet uns mit dieser Kraftquelle, mit dieser Person, die uns unterstützt, dass wir im Glauben verändert werden, dass wir Früchte bringen, dass unser Charakter Gott mehr zur Ehre wird. Ja. Vers 7, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Hier wieder der Blick auf die Zukunft. Wir haben vorhin gesehen, der Blick war auf die Zukunft gerichtet in der Wiederkunft Jesu Christi. Und hier schildert er das nochmal. Unser Ziel als Christen ist doch das ewige Leben. Dafür leben wir doch. Oder leben wir für was anderes? Ich merke, dass wir einfach von dem, was unsere Gesellschaft, auch was unsere christliche Kultur ausmacht, vielleicht das aus dem Auge verlieren. Die Botschaft, dass wir für das ewige Leben erschaffen sind, und dass unser ganzer Einsatz für dieses ewige Leben sein soll, kann schon verloren gehen. Ja? Unser Blick ist öfter auf das Zeitliche gerichtet wie auf das Ewige. Klar, wir bewegen uns in der Zeit und trotzdem dürfen wir die Ewigkeit nicht aus dem Blick verlieren. Es muss unser Ziel sein, dass wir ein Leben für Gott leben. Das ist unsere Kraftquelle. Es ist das ewige Leben. Wir glauben an das ewige Leben. Aber leben wir es auch? Leben wir auch danach, dass wir auf ein anderes Ziel zustreben? Wir sind Erben, ja, Gottes. Das heißt, wir stehen im Begriff, eine Erbschaft anzutreten. Ja, wer erbt, der hat wirklich, der wartet ja auf dieses Erbe, dass er das endlich antreten kann. Er ist in hoher Erwartung, was er jetzt erben wird. Und wenn man ein Erbe Gottes ist, dann hat man ja einen Reichtum, den Gott schenken will. Und der mit der Erbschaft quasi stattfindet, nicht mit dem Tod Gottes oder so, sondern das Erbe haben wir schon. Ja, es ist aber etwas, was das Herz ja erfreut, ja, was es einfach bebend macht. Und so soll unser Blick auf die Ewigkeit gerichtet sein, dass wir wissen, wir leben für die Ewigkeit und nicht für die Zeit. Es geht nicht darum, hier nochmal Karriere zu machen oder große Reichtümer anzuschaffen, sich ein Haus nach dem anderen zu bauen, irgendwie zu heiraten, Kinder zu kriegen. Das macht uns als Menschen aus und das ist auch nicht verboten. Aber es ist nicht unser Fokus. Unser Fokus ist auf die Ewigkeit. Wir warten auf Jesus und es prägt unser Leben. Oder es sollte so sein. Ja, Paulus sagt, Titus, du musst es mit Nachdruck bekräftigen. Das Problem ist, dass es uns aus den Augen verloren geht. Wir leben in den Tag hinein und vergessen ganz, für was wir leben als Christen. Und so war das heute eigentlich ein Stück weit das, was Paulus Titus vermittelt, will ich schon gern uns vermitteln, dass wir errettet sind durch die Gnade Gottes. Ja? Jesus hat seinen Sohn auf diese Erde geschickt, um uns zu retten, um uns gesund zu machen im Leben, um uns von unserer Unabhängigkeit von Gott zu befreien, ja, und uns abhängig machen zu Gott, um uns von unserer Abhängigkeit von der Welt zu befreien und uns unabhängig zu machen von dieser Welt, dass unser Fokus auf Gott gerichtet ist. Und er hat dafür seinen Sohn gesandt als Retter. Wir haben den Abschnitt gelesen, wir haben den Abschnitt der Einführung gelesen. Es wird viermal gesagt, dass Gott unser Retter ist. Und in Vers 10, in Kapitel 2, wird er auch nochmal Retter bezeichnen. Also Gott wird uns als Retter geschildert, als jemand, der uns herausrettet aus einem schlimmen Zustand in einen sicheren Zustand. Und so handelt Gott jetzt will er in deinem Leben handeln. Er will dich herausretten aus falschen Abhängigkeiten, hineinretten in die Abhängigkeit zu ihm. In die, wo der Mensch wirklich geheilt werden kann, wirklich frei werden kann von Abhängigkeiten, wirklich verändert werden kann, dass sein Charakter anders wird. Ja? Also Jesus, unser Retter, habe ich die Predigt überschrieben, weil er hineinkam, um uns zu retten. Ja, von dem falschen Lebensstil. Und er jetzt uns rettet, indem er uns verändert, dass wir einen guten Lebensstil führen. Jesus, unser Retter. Was hat er sich kosten lassen, um uns von der Sünde zu erretten? Aber sein Fokus ist auch darauf, dass wir nicht nur sagen, oh, Hauptsache rettet, sondern dass wir sagen, er rettet, um jetzt ein Leben zu Gottes Ehre zu führen. Und das sagt Paulus, das musst du deiner Gemeinde, Titus, sagen. Mit Nachdruck, dass sie sich das bewusst sind. Setze dein Leben für Jesus Christus ein. Er hat alles für dich getan und Gott erwartet eine Antwort. Amen.